Zuerst ertrinkt ein Mann in der eiskalten Pegnitz. Danach stürzt ein Schreiner die Treppe im Dürerhaus hinunter. Dann fällt ein Obdachloser vom Dachboden der Sebalduskirche in die Tiefe. Alles Unfälle oder Mord? Als auch noch in seine Wohnung eingebrochen wird, mag Fotograf Paul Fleming nicht mehr an Zufälle glauben und bekommt es mit der Angst zu tun. Soll er etwa der Nächste sein? Gemeinsam mit dem Boulevardreporter Viktor Blofeld macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit.
Mord in Franken. Ein in-franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.
Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinzen und ich bin Krimi-Autor. In meinen Franken-Krimis rund um den Fotografen und Hobby-Detektiv Paul Fleming, da geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles. Denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir Verstärkung geholt. An meiner Seite sind Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute habe ich euch den Franken-Klassiker Dürers Mätresse mitgebracht. Und darum geht's. Ein Mann stürzt von einer Brücke und ertrinkt. Beginn einer Serie von mysteriösen Todesfällen, die Fotograf und Hobbydetektiv Paul Fleming auf den Plan rufen. Als jedoch in seine Wohnung eingebrochen wird, bekommt es Paul mit der Angst zu tun. Soll er etwa der Nächste sein? Gemeinsam mit Boulevardreporter Viktor Blofeld und der Staatsanwältin Blom stochert er im Nürnberger Sumpf und findet heraus, dass die Unfallopfer eines gemeinsam hatten. Sie zeigten vor ihrem Tod ein besonderes Interesse an dem großen Sohn der Stadt, Albrecht Dürer. Bevor wir uns in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkischerezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de. Gott behüte Tod unterm Glockenturm. So unsere neue Podcast-Folge. Heute bei mir Astrid Seichter, als Beraterin und Tippgeberin schon seit meinen ersten Franken-Krimis dabei. Kirche und Museen sind ihre Schwerpunkte und darüber hat sie immer wieder Interessantes zu erzählen. Auf gemeinsamen Tatorterkundungen haben wir schon Glockentürme bestiegen und uns in musealen Rüstkammern umgesehen.
Hallo Jan, schön, dass ich heute bei dir da sein kann.
Ja, freut mich auch, dass du da bist. Kurze Frage vorneweg, bevor wir richtig loslegen. Bibelmuseum Nürnberg, was ist denn das?
Also wir sind eine regionale Bibelgesellschaft und unsere Aufgabe war es schon immer, die Bibel unter die Menschen zu bringen, nachdem sich heute fast jeder eine Bibel leisten kann, also ist erst kostenfrei im Internet zugänglich, geht es eher darum, die Bibel verständlich zu machen und da haben wir uns eben lange überlegt, was wir da präsentieren können.
Also da müssen wir später auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen. Das ist schon ein interessantes Thema, weil Museen interessieren mich per se immer sehr, weil meine Krimis spielen immer auch in die Vergangenheit hinein. Also es ist immer ein Fall, der nicht nur heute stattfindet, sondern der seine Wurzeln quasi in der Vergangenheit hier in der fränkischen Geschichte hat. Sehr spannend. Heute habe ich das Buch mitgebracht, Dürers Mätresse. Das war mein erster Frankenkrimi, der ist erschienen 2005, also mittlerweile schon eine Weile her und er stand am Anfang von vielen weiteren, die da kamen. Dürers Mätresse, da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, um Albrecht Dürer, seine Werke, seine Zeit und der mündet dann in einem Mordfall in heutigen Tagen. Dieser Krimi spielt zu weiten Teilen in einer Kirche. Kirchen sind ja für Franken auch was, was sehr Prägendes. Wenn man zum Beispiel durch die Bamberger Altstadt geht, sieht man überall die Kirchentürme aufragen. In dem Fall ist es Nürnberg, die Sebalduskirche. Mit der bist du ja auch ziemlich vertraut.
Ja, also ich bin 2000 nach Nürnberg gekommen und dann habe ich am Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg gearbeitet. Und da habe ich für das KPZ habe ich Führungen in St. Sebald und St. Lorenz gemacht. Und
KPZ muss ich mal.
Ja, anhaken. Das hatte ich schon gesagt. Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum der Musee in Nürnberg, genau. Wo man ja wunderbar buchen kann für Führungen im gesamten Stadtgebiet. Und ich habe eben Führungen überwiegend für Kinder und Jugendliche in der Sebalduskirche und Lorenzkirche angeboten. Und die Sebalduskirche, da sind wir dann auch zusammen unterwegs gewesen. Und da, denke ich, hast du dir auch vielleicht auch so ein paar Anregungen für deinen Krimi geholt.
Ganz genau, weil ich habe mir nämlich diese Kirche, diese besondere Kirche, ausgesucht für meinen allerersten Tatort, den allerersten Frankenkrimi. Dazu muss ich sagen, im Mittelpunkt dieser Krimireihe steht gar kein Detektiv, sondern eigentlich ein Fotograf namens Paul Fleming, der aber durch seine Neugierde und sein ja, kriminalistisches Interesse immer wieder in Kriminalfälle hineinstolpert. In diesem Fall geht es um einen Toten, der tatsächlich mitten im Kirchenschiff gefunden wird. Und diese Passage lese ich mal vor. Paul Fleming begleitet nämlich jetzt den Pfarrer von St. Sebald, Pfarrer Fink, in die Kirche. Kurz darauf standen sie vor dem Kirchenportal am Westchor. Die schwarze Pforte mit den gruseligen, plastisch herausgearbeiteten Darstellungen der apokalyptischen Reiter versperrte ihnen trotzig den Weg. Sie ließ sich nicht öffnen, da mochte Fink noch so oft am Türknauf drehen. Sie mussten mit den Füßen den Sockel vom Schnee befreien. Paul suchte nach einer Möglichkeit, an der Tür zu ziehen und legte seine Hände mangels weniger gespenstischer Alternativen auf die Sense des Sensenmannes, dessen hohle Totenaugen ihn zu fixieren schienen. Die Tür wehrte sich beharrlich gegen alle Versuche, sie aufzuziehen. Der festgepappte Schnee auf der Schwelle erwies sich als widerstandsfähig. Die zahnlose Mundöffnung im Schädel des Sensenmannes kam Paul wie zu einem höhnischen Lächeln verzogen vor. Mit vereinten Kräften wuchteten sie die mächtige Pforte schließlich so weit auf, dass sie gerade hindurchpassten. Pfarrer Fink schaltete das Notlicht ein. Den unförmigen Klumpen, der auf der anderen Seite des Kirchenschiffs im Ostchor lag, sahen sie sofort. Wortlos stürzten die beiden auf den leblosen Körper zu. Schockiert und gleichzeitig angewidert beugte sich Paul über das, was einmal ein Mensch gewesen war und nun mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem Steinfußboden lag, unmittelbar neben dem monumentalen Bronzegrab des Stadtheiligen St. Sebald. Paul sah einen dunklen, blutverkrusteten Haarschopf. Ja, Astrid, du bist ja auch, wie du schon sagtest, in der Sebalduskirche oft unterwegs gewesen, hast mich da auch rumgeführt, bis ich dann schließlich den Tatort gefunden habe, den ich gerade schon beschrieben habe, am Grab von dem Heiligen St. Sebald, nachdem die Kirche auch benannt worden ist. Vielleicht kannst du uns zu diesem besonderen Platz, zu diesem Grab doch noch etwas erzählen.
Es ist ja schon was Besonderes, dass in einer evangelischen Kirche ein katholischer Heiliger begraben ist und hier seine Reliquien liegen. Und dieses Sebaldusgrab ist für Nürnberg was ganz Wichtiges, denn mit der Verehrung des heiligen Sebald ist ja auch ein bisschen der Aufstieg der Stadt Nürnberg verbunden. Die Pilger sind gekommen, das braucht ein Gasthaus zum Übernachten und dann kommt auch die Wirtschaft dazu, also nicht nur die Kneipe, sondern auch das Wirtschaftliche. Und je mehr Nürnberg aufgestiegen ist, umso größer wurde die Sebalduskirche, umso mehr Pilger, Pilgerinnen kamen. Und so kann man sagen, das Größerwerden der Sebalduskirche kann man parallel setzen zum Erfolg der Stadt Nürnberg.
Ist damit dann quasi gewachsen mit den Pilgerströmen. Mhm. Ich finde es immer wieder interessant, auch diese, wo du schon sagtest, eigentlich katholische Kirche, die evangelisch wurde. In Bamberg sieht es ganz anders aus, da sind die großen Kirchen nach wie vor katholisch. Dieses Spannungsverhältnis in Anführungsstrichen, das finde ich auch für die Region immer wieder ein tolles Thema. Wie bewertest du das denn?
Ja, spannend ist, dass viele Menschen, die diese Sebalduskirche sehen, die sagen, ja, das ist ja gar keine evangelische Kirche, denn die Ausstattung ist ja noch aus der vorreformatorischen Zeit, also aus der katholischen Zeit. Und auch das Grab, was du jetzt beschrieben hast, hat seinen Ursprung natürlich im Mittelalter, also auch noch in der katholischen Zeit. Und es ist so, dass es schon eine Verbindung auch gibt zwischen der Sebalduskirche und Bamberg. Als der Dom fertig gebaut war hier in Bamberg, 1230 noch irgendwas. Und da sind die Handwerker frei geworden. Und man hat ja in Nürnberg keine genauen Unterlagen, wann mit dem genauen Bauen der Sebalduskirche begonnen wurde. Und eine Vermutung ist einfach, dass die Handwerker in Bamberg dann nicht mehr gebraucht wurden. Und dann ist eben ein großer Teil der Bauhütte nach Nürnberg gezogen und hat da angefangen zu bauen. Dann ist es ja auch noch ein bisschen ähnlich. Also der Aufbau der Sebalduskirche zum Bamberger Dom. Und wir waren ja schon mal zusammen in der Westkrypta, wenn du dich erinnerst, also im Westen der Kirche unten. Und es gab eben auch zu Baubeginn eine Ostkrypta und so, dass ein Bauwerk zwei Chöre hat, also im Westen und im Osten. Das ist was Besonderes und das hat sowohl der Bamberger Dom, aber eben auch diese Sebalduskirche.
Ja, also es ist immer wieder spannend, sich die alten Gotteshäuser anzugucken. Ich will aber jetzt doch auch nochmal auf dieses Grab noch einmal zu sprechen kommen, weil mich das immer wieder fasziniert. Es ist ja so, dass das regelmäßig auch geöffnet wird, alle, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre. Und es war ja letztes Jahr wieder der Fall.
Genau. Es ist so, dass eben aus restauratorischer Sicht muss geschaut werden, eben ob alles da noch in Ordnung ist. Und das ist dann eben ganz große Vorbereitung, weil nicht nur die evangelische Kirche oder die Gemeinde St. Sebald dann beteiligt ist, sondern man natürlich dann auch Restauratoren dazu zieht. Ich denke, da waren auch die Spezialisten aus dem Germanischen Nationalmuseum mit dabei. Und dann holt man eben auch katholische Geistliche eben von der katholischen Gemeinde in Nürnberg mit dazu, damit das alles würdevoll und unter den besten Auflagen, restauratorischen Auflagen, aber auch liturgischen Auflagen passiert. Denn es ist natürlich auch eine Wertschätzung. Also es ist eben keine Leichenfletterei, wenn man eben die Knochen von dem Verstorbenen herausholt. Und es ist eben katholischer Heiliger, dass man da auch würdevoll mit den Gebeinen, die ja in katholischer Sicht Reliquien sind, umgeht.
Gut, dann würde ich sagen, dann hören wir doch noch einmal kurz in den Roman herein. Wir haben ja schon vorhin die Szene gehört, als ein Leichnam gefunden wurde, ein Toter mitten im Kirchenschiff. Das lässt natürlich Paul Fleming keine Ruhe. Und bevor dann die Polizei eintrifft, die der Pfarrer dann später informiert, wollen sie sich erstmal selber ein bisschen umschauen. Das machen die beiden.
Wie immer,
Paul Fleming ist mit dem Pfarrer nämlich gut befreundet, also die schwimmen so auf einer Wellenlänge. Dann gucken wir mal, was sie in der Kirche da entdecken. Fink setzte seinen Weg unbeirrt fort. Seine vollen Wangen glühten rosig. Paul folgte, bemerkte aber mit Unbehagen, dass die Stiegen immer schmaler wurden. Er wusste, dass die Kirchtürme 70 oder 80 Meter hoch waren. Die Hälfte, schätzte er, hatten sie zurückgelegt. In diesem Moment verließ Fink erneut das Treppenhaus. Sie kamen an nachträglich eingebauten Stahlbetonwänden vorbei, bevor sich ihnen der Blick auf den Dachboden öffnete. Hochaufragend, versehen mit unzähligen Längs- und Querstreben, zwischen denen das Kaminrot der Dachschindeln durchschimmerte. Der gigantische Aufbau sah für Paul aus wie der Bauch eines auf den Kopf gestellten Schiffes. Für einen Moment vergaß er den Grund ihrer Kletterpartie und berührte ehrfürchtig die verwitterten Sandsteinquader einer Wand, auf der Reste aufwendiger Steinmetzarbeiten zu erkennen waren. Die Wand stand völlig frei in dem riesigen Dachstuhl und hatte weder eine tragende Funktion noch irgendeinen anderen ersichtlichen Zweck. »Was ist das?«, fragte er. »Das ist nichts mehr«, sagte Fink lapidar. »Das war mal etwas, die Fassade des romanischen Teils der Kirche.« »Eine alte Fassade?« Fink nickte. »In der frühen Gotik ist die Kirche erweitert worden. Die Baumeister haben die neue Kirche einfach um die alte herumgebaut. Die Außenmauer ist zum Teil stehen geblieben.« »Eine Kirche in der Kirche? Nicht schlecht«, sinnierte Paul, doch Fink trieb ihn zur Eile. Sie betraten einen Holzsteg, der zu beiden Seiten lediglich mit einem hölzernen Handlauf gesichert war. Darunter bildeten die mausgrauen Halbkugeln des Tonnengewölbes eine bizarre architektonische Landschaft. Ja, Astrid, wie realistisch habe ich das getroffen?
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie du das in Worte bildest, weil die Faszination erlebt jeder, der da oben über den Dachboden geht in St. Sebald, und hast da sehr schöne Begrifflichkeiten dazu gefunden, und vielleicht ist das Holzgeländer nicht so wackelig wie beschrieben, aber ein bisschen Spannung muss ja sein.
Ich habe schon so empfunden, als wir da lang gingen. Hat man schon Respekt.
Ja, muss ich auch zugeben. Also als ich das erste Mal drüber gelaufen bin, habe ich mir auch überlegt, oh, wie viele Meter sind jetzt unter mir das ganze Kirchenschiff, und ich weiß ja, dass das Tonnengewölbe, den Steg, den du beschreibst, das darf eben nicht betreten werden, weil das nicht hält. Aber eben der Steg, weil von der Aufbauweise der Kirche ist es Skelettbauweise. Und das liegt alles eben auf den Pfeilern. Und dieser Steg ist eben auch so gesichert, dass er dann auf den Pfeilern aufliegt. Und das Tonnengewölbe, das kann man eben nicht betreten. Ja, aber es ist so schon so, dass es ein bisschen gespenstisch, ein bisschen gruselig ist. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich, das ist ein bisschen wie beim Bergsteigen.
Ja, das stimmt. Und mittlerweile waren wir auch schon öfters oben, ja, weil es gibt ja auch Tatortführungen, die ich hin und wieder anbiete meinen Lesern und Interessenten. Also dass wir tatsächlich dann an den Tatorten als Gruppe unterwegs sind. Und so können dann auch die Leser und Leserinnen mal das nachempfinden, wo der Paul Fleming sonst unterwegs ist. Vorhin hattest du noch was gesagt, dass der heilige St. Sebald auch zum Wirtschaftsaufschwung Nürnbergs beigetragen hat, unter anderem ja auch in kulinarischer Sicht, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob du darüber auch schon was gehört hast, dass nämlich die Nürnberger Würstchen, also die kleinen, anders als zum Beispiel die Coburger, dass die unter anderem dieses Mini-Format haben, weil sie so quasi das erste Fastfood, der erste Snack für Pilgerer war.
Da erwischst du mich jetzt ohne Wissen, aber es kann ich mir schon gut vorstellen. Also neben der Sebalduskirche ist ja auch gleich eine Bratwurstbude. Und wenn wir auch da oben Führungen schon mal gemacht haben zusammen, erinnerst du dich vielleicht, dass da dieser wunderbare Duft der Bratwürste oben ins Gewölbe hineinzieht.
Das zieht bis ganz nach oben. Das ist ähnlich wie in Coburg, wo ja auch immer so ein Bratwurstduft über der ganzen Altstadt liegt, kann man das da auch riechen. Also dieser Frage, wenn wir die jetzt noch nicht beantworten können, der werden wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal auf den Grund gehen.
Das machen wir.
Und Thema Kulinarik spielt auch sonst übrigens in den Paul Fleming-Fällen immer eine ganz große Rolle, denn Paul Fleming, der ist auch, der isst schon ganz gerne, vor allen Dingen gerne fränkisch, auch mal anders. Es gibt ganz in der Nähe der Sebalduskirche gibt es sein Lieblingslokal, Goldener Ritter. Und dort kehrt er immer wieder ein, weil er es so gut findet, dass der Wirt dort, mit dem er ebenfalls befreundet ist, ja auch immer mal wieder was kreativ Neues erfindet. Also nicht nur die Frankenklassiker, sondern auch immer mal ein bisschen abgewandelte Rezepte. Ja, Astrid, wir kommen nochmal zurück auf dein Museum, das neue Bibelmuseum. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, wozu das da ist. Aber was kann man denn da konkret sehen, wenn man das besucht?
Natürlich wirst du bei uns Bibeln sehen, Jan. Eine möchte ich dir jetzt mal vorstellen, eine alte Bibel. Sie ist sehr, sehr, sehr klein, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel, so klein, dass man sie in einem Haarknoten verstecken konnte, eine sogenannte Haarknotenbibel zum Schmuggeln. Und dann möchte ich dir noch eine andere kurz erzählen. Wir haben eine ganz große Besonderheit. Wir haben die Gumbertusbibel, die eben aus Ansbach kommt und jetzt in der Friedrich-Alexander-Universität in der Bibliothek liegt, und wir haben freundlicherweise das Digitalisat bekommen, so nennt man das, wenn die Bücher digitalisiert sind und weitergegeben werden, also dieses komplette Buch, und das haben wir in eine Medienstation umgebaut, und du kannst bei uns diese Bibel, die nur alle 20 Jahre mal ans Licht der Öffentlichkeit kommt, Seite für Seite bei uns durchblättern mit modernster Technik.
Ah, das klingt wirklich sehr interessant. Aber auch diese kleine Bibel, die man dann im Haarknoten schmuggeln konnte, aber die ist tatsächlich vollständig, also ja. Wie eine echte Bibel.
Nein, das nicht. Also da ist nicht jetzt in Miniaturschrift geschrieben, ja. Sondern das sind eben kleine Auszüge wie so eine Art Erinnerungsbuch, wo man sich eben wichtige Auszüge aus der Bibel, die einem wichtig sind, herausgezogen hat. Genau. Aber das ist ja eben das Spannende. Die Geschichte zeigen wir auch, dass die Bibel zum Mittelalter ein sehr, sehr kostbares Buch war, für ganz wenige zugänglich und eben für die normale Bevölkerung nur über die Vermittlung zu verstehen, bis eben die Geschichte gekommen ist, dass die zum Beispiel unsere eigene Geschichte als regionale Bibelgesellschaft, dass wir diese Bibeln gedruckt haben und für relativ günstiges Geld oder eben auch verschenkt haben, dann den Menschen zugänglich gemacht haben. Und die Weiterführung für heute ist ja, wie ich gesagt habe, dass es heute Leute haben, aber jetzt geht es darum, die Bibel zu verstehen. Und einer unserer Bereiche im Untergeschoss ist eben, welche Fragen, wie könnte die Bibel heute auf Fragen von Menschen antworten? Da arbeiten wir mit ziemlich viel Technik. Aber ich denke, das wird ganz interessant, weil man sich ja den Fragen dann auch selber stellen muss.
Dann haben wir wieder die Verknüpfung von historischem Vorbild, also der historischen Ausgabe der Bibel und der heutigen Zeit und den Fragen der heutigen Zeit. Und damit wären wir auch wieder bei dem Fall. Das ist ja auch, wie schon angekündigt, eine Mischung aus lange zurückliegenden Ereignissen und der heutigen Zeit. Als damals das Dürers Mätresse entstanden ist, am Anfang dieser Krimireihe hatten wir ursprünglich mal geplant, zusammen mit dem Verleger so, ja, vielleicht 2, 3 Bücher zu schreiben, dann würde das Interesse erlahmen. Mittlerweile gibt es 15 Paul Flemings, also noch genug Stoff für weitere Podcast-Folgen mit immer anderen historischen Themen auch dabei, immer mit lecker Essen und Trinken dabei und mit interessanten Gesprächspartnern wie dir, Astrid. Und ich denke, wir finden uns auch nochmal zusammen zu einem anderen spannenden Thema. Da wird es dann, ja, das wird sich so ein bisschen anlehnen, auch an dein Bibelmuseum. Nämlich da geht es um Kunstraub und um Kunstfälschung. Aber ich denke, das ist Stoff für einen anderen Podcast, auf den ich mich schon sehr freue. Und dann danke ich dir erstmal für das Gespräch.
Ja, ich danke dir. Das ist jetzt schon fast so wie ein Fleming lesen, wenn ich mit dir hier sitze. Weil wenn ich immer so ein Fleming von dir lese, ist es immer so, dass ich wie einen alten Freund den Paul treffe. Und so habe ich das heute auch schon empfunden.
Ja, das freut mich doch sehr. Beim nächsten Mal, da erwartet euch ein ziemlich haarsträubender Mord. Ihr hört nämlich spannende Auszüge aus dem Paul-Fleming-Krimi »Die kopflose Braut«, in dem es um den legendären Henker von Nürnberg geht und um seinen modernen Nacheiferer, der sich junge Frauen als Opfer sucht. Dazu spreche ich mit Stadtführer Harry Heimrich, der sich wie kaum ein anderer mit den Folter- und Hinrichtungsmethoden im mittelalterlichen Franken auskennt. Wir hören uns.
Mord in Franken. Ein in Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.